Zu Gast jetzt hier im Studio Sandra Schumacher vom Zimmertheater. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Vor dem Ruhestand ist heute unser Thema. Das Stück hat am Samstag Premiere. Das ist sogar Musik gewesen. Beethoven kommt im Stück vor. Thomas Bernhard hat es geschrieben. Worum geht es bei Vor dem Ruhestand?
Es ist eigentlich eine sehr spannende, skurrile Geschichte. Das ganze Stück spielt sich an einem Abend ab, am 7. Oktober. Das ist der Geburtstag von Heinrich Himmler, dem Reichsführer der SS. Und im Hause Höller, wo das Stück spielt, wird dieser Tag ganz groß, pompös begangen. Da Rudolf Höller, der war SS-Offizier im Krieg und ist immer noch glühender Anhänger dieser Ideologie und eben gerade von Himmler und wird diesen Tag, hat er geschworen, bis an sein Lebensende feiern, gemeinsam mit seinen beiden Schwestern Vera und Clara. Genau, darum geht es im Groben.
Und wann spielt es? Irgendwann nach, ist es klar, dann 50er, 60er?
Geschrieben wurde es 79 und da auch uraufgeführt. Wir am Zimmertheater haben es jetzt nicht genau verortet. Also natürlich ist es nicht mehr wirklich heutig, aber eine genaue Zeit würde ich da nicht festlegen unbedingt.
Ob 50er, 60er oder 70er Jahre ist, da kann man sich raussuchen. Die Ewiggestrigen gab es da immer.
Genau. Und gibt es wahrscheinlich auch heute noch.
Wie seid ihr drauf gekommen auf das Stück? Warum habt ihr es ins Programm genommen?
Das Stück hat tatsächlich der Regisseur mal vorgeschlagen, Frank Siebenschuh, der würde es gerne machen bei uns. Und im letzten Jahr, wahrscheinlich war es sogar vor ungefähr einem Jahr, haben wir das nochmal gelesen. Und gerade ich fand es irgendwie sehr passend für die heutige Zeit, weil trotz, dass es eben doch relativ alt ist, kommen da wirklich Sätze vor, die man heute wieder hört. Sei es bei Pegida, AfD. Genau, und deshalb wollte ich und auch die Kollegen, wollten wir das gerne im Spielplan haben.
Frank Siebenschuh hat es vorgeschlagen und ihr habt es dann irgendwie eingebaut. Wie ging es dann weiter? Wie bist du rangegangen? Du hast es gelesen und dann warst du jetzt begleitende Dramaturgin.
Genau. Ja, man liest das Stück, der Regisseur überlegt sich im Idealfall ein Konzept, hat er auch gemacht. Und das bespricht man dann und dann fängt man an zu proben. Also ein bisschen Hintergrundrecherche zum Autor, zur Entstehungsgeschichte. Aber sonst ist es natürlich immer viel Interpretation. Was will man selbst? Was will das Team aus dem Stück rausholen? Auf welche Aspekte konzentriert man sich? Und dann ist es eine Entwicklung über 6 oder 7 Wochen.
So lange habt ihr jetzt geprobt?
Genau, wir haben vor Weihnachten schon angefangen, dann gab es eine kleine Pause um Weihnachten rum und morgen kommt es dann raus und dann schauen wir mal.
Generalprobe ist schon gelaufen?
Nee, gestern war die zweite Hauptprobe und heute gibt es nochmal eine textliche Probe, weil es sehr viel Text ist für 3 Schauspieler und das muss natürlich auch sitzen.
Haben sie ihn drauf?
Ja.
Den Text?
Ja.
Aber souffliert wird trotzdem?
Nein.
Gibt es nicht?
Am Zimmertheater gibt es nicht, was natürlich nochmal die Spannung erhöht, glaube ich, für die Schauspieler, aber lief sehr gut gestern. Von daher mache ich mir da keine Gedanken.
Wo siehst du noch Baustellen? Oder was passiert noch jetzt so am letzten Tag? Du sagst, ja, nochmal eine Textfassung, das ist dann ohne Kostüme, ohne Durchlauf.
Genau, also sie sprechen wirklich einfach den Text durch. Es ist natürlich auch eine Geschichte, dass die 3 zusammenspielen müssen. Also wie gehe ich miteinander um? Wie sind da das klingt jetzt sehr esoterisch, aber wie sind da die Energien? Darauf kommt es an. Aber das ist auch einfach von Tag zu Tag unterschiedlich und da wird, glaube ich, die Premiere durch Aufregung, durch Adrenalin ihr Übriges tun. So.
Was war deine Aufgabe? Wie hast du das Stück begleitet?
Das ist immer sehr schwierig, eine dramaturgische Arbeit zu erklären. Also wie ich persönlich daran gehe, ist, ich versuche wirklich, die Produktion zu begleiten. Also da zu sein, Ansprechpartner zu sein, wenn irgendwas unklar ist, sei es für die Schauspieler, sei es für die Regie, wenn da irgendwelche Fragen auftauchen, kannst du es bitte mal nachrecherchieren, kannst du ja da mal nachgucken. Oder eben auch auf den Proben zu sein, zu sagen, wenn für mich irgendwas komisch wirkt, wo ich denke, okay, der Zuschauer kommt da einfach nicht mit, der weiß nicht, was das gerade ist, was er da sieht. Weil natürlich, wenn das Team probt, irgendwie Regie, Regieassistenz, die Schauspieler, die sind da so drin, für die ist es klar. So, die wissen, ja, aber wir haben uns das und das dabei gedacht. Aber für einen Zuschauer, der da reinkommt und wenig weiß, ist es oft nicht so klar. Und das kann man dann irgendwie ansprechen. Genau. Und das ist eigentlich so meine Aufgabe, so den Sinn des Stücks oder der Inszenierung, den roten Faden klar zu machen.
Wie machst du das, quasi dein Hintergrundwissen auszublenden und dich in die Rolle des Erstzuschauers reinzuversetzen?
Oh, das weiß ich gar nicht. Ich sitze da und schaue es mir an. Ich versuche dann nicht im Text mitzulesen, weil ich sonst einfach sehr darauf konzentriert bin, okay, was sagen sie? Was natürlich auch wichtig ist, aber ich versuche mehr darauf zu gucken, okay, was machen sie? Und ist mir klar, warum sie machen, was sie machen.
Inwiefern habt ihr da, oder hast du mit dem Regisseur auch die Textfassung nochmal erarbeitet? Wie viel ist gestrichen? Oder
oh, viel ist gestrichen. Viel. Also Bernhard ist ja sehr sprachgewaltig. Deshalb haben wir relativ viel gestrichen. Da ist viel auf den Proben entstanden tatsächlich. Also der Frank Siebenschuh und die Schauspieler haben da, glaube ich, viel, oder ich weiß, sie haben da viel selbstständig rausgestrichen. Ein bisschen was kam auch von mir, beziehungsweise es wird dann natürlich besprochen. So, ist es okay? Kann man das rausnehmen? Oder ist es jetzt großes Sakrileg, da Bernhardsche Worte zu streichen? Aber da entsteht auch einfach viel im Prozess. Also klar kann man sich davor hinsetzen und ganze Passagen rausstreichen, weil die einfach thematisch, sagt man, okay, brauche ich nicht oder ist überholt. Aber bei dem Stück sind wir wirklich mit der Komplettfassung rangegangen und haben dann peu à peu rausgenommen.
Sonst wäre es, wie lange wäre, ist da schon mal die Komplettfassung gespielt worden auch? Wie lange ist das denn?
Ich denke mal, bei der Uraufführung in Stuttgart 79 war es die Komplettfassung und das ging meiner Meinung nach 3 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr. Und wo, kann mich jetzt irren, aber.
Wo kommt ihr jetzt bei raus?
Mit einer Pause 2,5.
Also so viel ist nicht weggefallen.
Doch, weil es gibt eine Umbaupause und die ist dann natürlich entsprechend lang.
Und wie war das Konzept von Frank Siebenschuh am Anfang, wenn du gesagt hast, im besten Fall kommt der Regisseur mit einem Konzept?
Mhm. Also Konzept, damit meine ich jetzt einfach, auf was legt er Wert in dem Stück? Weil natürlich gibt es dieses Überthema der Nazi-Ideologie, die da einfach hochgehalten wird, die auch auf wirklich ganz absurde Art und Weise thematisiert wird. Also ganz klassisch geht's, die Juden zerstören alles, die Juden sind an allem schuld. Solche Sätze fallen dann, wo man heute eigentlich nur den Kopf schüttelt und denkt, das gibt's gar nicht mehr. So, das ist ein Oberthema, aber wie spannend ist das wirklich? So. Und dann gibt es aber eben noch diese Familienkonstellation. Diese 3 Geschwister, also die ältere Schwester Vera, dann der Bruder Rudolf und die jüngere Schwester Clara, die da seit 30 Jahren zusammen leben, wohnen, aufeinander hocken und das ist eine ganz, ja, groteske Situation einfach. Wie die miteinander umgehen, wie die sich da in ihrem Leben eingerichtet haben und darauf hat er den Schwerpunkt gelegt.
Familiendrama.
Ja, ja.
Sagt ja auch einiges aus, wenn die nicht eigene Familien gegründet haben.
Genau, ja.
Und wenn du jetzt die einzelnen Persönlichkeiten und Charaktere und Figuren da jetzt nimmst, sind die alle Hängen die alle dem alten Glauben an oder kann man vielleicht die alle nochmal, der Höller ist der alte Nazi, von dem weiß man, der feiert den Tag.
Mhm, also da ist auch, das ist natürlich auch Interpretation so, also genau, Rudolf Höller ist so das als Mann klassisch das Familienoberhaupt, der eben jetzt, also zu der Zeit, in der das Stück spielt, Gerichtsrat ist, was natürlich auch nochmal eine Brisanz hat, weil er eigentlich ja für die Demokratie steht. Innerlich natürlich dann aber irgendwelchen alten, überholten Idealen nachhängt. Das ist natürlich auch so ein bisschen, genau, er steht, daher kommt der Titel, kurz vor dem Ruhestand, was dem Ganzen eine Wendung irgendwie gibt. Weil die feiern diesen Geburtstag, den 7. Oktober, seit Jahren, Jahrzehnten, immer auf die gleiche Art. So, da wird alles vorbereitet, so, die gute Schwester kocht Essen, stellt den Sekt kalt, bügelt die gute alte SS-Uniform. Das ist einfach durchgetaktet, die wissen alle, was sie erwartet. Und dieser Ruhestand ist, glaube ich, für alle drei und gerade für den Rudolf etwas Neues, Unbekanntes, was auch Angst macht. Und dadurch verändert sich eben die ganze Situation. So ein bisschen.
Dann hängen sie noch mehr aufeinander? Oder
genau, das ist natürlich die Angst. So, Vera sagt irgendwie den schönen Satz, ja, dann sitzen wir alle drei hier in diesem Zimmer und warten auf den Tod.
Und auf der anderen Seite droht dann auch der Bedeutungsverlust, weil Gerichtsrat ist ja schon auch ein gewisser Posten mit Anspruch.
Ja, das kommt eben dazu, beziehungsweise auch ein, was tut man dann? So ist, glaube ich, auch heutzutage noch für viele Menschen so, was mache ich denn dann? Ich habe mein Leben lang gearbeitet, auch viel gearbeitet und jetzt, was mache ich jetzt?
Aber wenn man, der Blick geht immer wieder auch zurück und diesen Posten Gerichtsrat kriegt man nicht, wenn man irgendwie als NS-Verbrecher oder so verurteilt worden wäre oder auch da.
Eigentlich nicht, da kommt die Familie wieder ins Spiel, beziehungsweise auch Himmler wieder ins Spiel. Der Rudolf war SS-Offizier im KZ, stellvertretender Kommandant und Himmler hat ihm einen falschen Pass ausgestellt, sodass er untertauchen konnte nach dem Krieg. Die Schwestern haben ihn versteckt und dann, auch Zitat aus dem Stück, dann fragte keiner mehr danach.
Also dann wurde er so, er hat sich versteckt und wurde quasi nicht mal entnazifiziert.
Nee.
Und konnte seine Karriere ungehindert fortsetzen. Was erfährt man über die Zeit im KZ? War er da, also als stellvertretender KZ-Leiter, da muss er ja an diversen Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein.
Ja, da erfährt man Andeutungen. Also da ist natürlich auch nicht ganz klar, beziehungsweise ist frei zur Interpretation, leidet er da wirklich drunter? Hat er vielleicht auch Angst davor, dass mit zu viel Zeit die ganze Erinnerung wiederkommt, unter der er leidet? Oder hält er das wirklich hoch und hält es für richtig und gut, was da passiert ist? So, das ist eine Gratwanderung und da geben wir, glaube ich, auch dem Zuschauer einfach die Freiheit, das so zu sehen, wie er das möchte.
Aber wirklich Reue zeigt er nicht.
Er stellt sich nicht vorne an die Bühnenrampe und sagt, es war alles falsch und ich bereue das. Aber man kann in seinem Verhalten natürlich auch sowas wie Reue reinlesen.
Und ein schlechtes Gewissen und ja. Aber die Schuldfrage hat niemand, wird die Schuldfrage wird innerhalb der Familienkonstellation dann nicht gestellt?
Nicht wirklich. Also es ist nicht zur freien Diskussion innerhalb der Familie, weil auch gerade in unserer Inszenierung ist die ältere Schwester, die Vera, auch mit eine treibende Kraft. Also beim ersten Lesen von mir habe ich wirklich den Rudolf als den Nazi gesehen und die anderen beiden machen halt mit. Und der Frank hat das ein bisschen anders gesehen. Für ihn ist Vera auch mit eine, ja, treibende Kraft in, zum Feiern dieses Tages und dieser ganzen Ideologie. Also sie will ihn da immer wieder hinbringen, so guck doch, was du erreicht hast und solche Geschichten.
Also deutlich mehr als eine Mitläuferin.
Ja.
Die ältere Schwester und die andere Schwester?
Die zweite Schwester, die jüngere Schwester, die Clara ist das Feindbild sozusagen. Also sie ist Sozialistin eigentlich. Der Clou dabei ist, sie sitzt im Rollstuhl seit Ende des Krieges durch einen Bombenangriff. Die kann also gar nicht weg. So, die ist da festgenagelt und kommt da nicht raus, selbst wenn sie wollte.
Angewiesen auf die Hilfe ihrer...
Ja.
Geschwister.
Genau.
Aber sie, also als Sozialistin ist sie ja dann doch durchaus die Gegenspielerin.
Ja, ist sie auch. Beziehungsweise für mich gerade sind die alle drei Gegenspieler. Nicht mal von der Ideologie her, aber von ihrem Verhalten. Also ich sehe da wenig Liebe oder Zuneigung, außer in so ganz kleinen Momenten, ist es für mich mehr eine Gewöhnung aneinander. Weil die kennen sich einfach in- und auswendig, die wissen genau, wenn ich das mache, reagiert der andere so, dann kann ich so reagieren. Und es ist einfach, also ich habe oft auf den Proben gesagt, für mich ist es wie choreografiert, wie die miteinander umgehen.
Da gibt es Knöpfe, die man drücken
genau,
kann.
Genau, es gibt Knöpfe, die man drücken kann. Kennt man, also kenne ich auch bei meinem Bruder und er wahrscheinlich bei mir auch. Ja, und da die spielen dann auch miteinander. Also manchmal drücken sie den Knopf eben auch absichtlich und gehen dann aber gleich wieder einen Schritt zurück und alles ist wieder wie vorher und wir sind wieder in unserem gewohnten Kosmos und es läuft weiter, wie es soll, wie bisher.
Und was sagt es, dieser Umgang, was sagt es dann auch über die Personen? Was kommt da quasi, wie entwickeln die sich dann auch während des Stücks und was kommt dann eben als Kern von Charakter auch vielleicht zutage?
Also die Entwicklung im Stück ist natürlich dieser Ruhestand, der einfach was Neues ist, der über allem irgendwie schwebt, weil natürlich keiner weiß, was passiert dann. Und der macht allen auf eine gewisse Art Angst, was sie aber, wenn überhaupt, sehr selten thematisieren und das auch eher mit einem Huch, was habe ich da jetzt gesagt? So, also eigentlich wird es als etwas Schönes verkauft, man redet es sich ein, aber eigentlich hat man ein bisschen Angst davor und es macht dieses Gefüge irgendwie kaputt. So, man weiß dann nicht, wie damit umgehen. Ich habe jetzt das 30 Jahre so gemacht, ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll.
Wenn die Gewohnheiten sich ändern. Dann.
Genau, genau.
Und dieses, wie du gesagt hast, da ist ganz wenig Liebe auch. Ne? Dann sind die so verhärtet, so verhärmt auch oder so abgestumpft durch ihr Zusammenleben?
Nicht unbedingt. Ich denke, es ist auch ein Schutzmechanismus. Einfach weil, wenn man offene Zuneigung zeigt, dann macht man sich ja auch angreifbar. Und das geht in dieser Dreierkonstellation nicht. Weil gerade Clara ist natürlich durch ihre Behinderung die Schwächste. Und auch die anderen beiden können es einfach nicht, wahrscheinlich. Auch durch, es wird auch die Familie, also die Eltern, werden auch thematisiert im Stück. Das war jetzt auch nicht besonders liebevoll, was da erzählt wird. Und ich glaube, sie können es einfach nicht zeigen, selbst wenn sie es wollten.
So ein bisschen wie so ein Raubtierkäfig?
Ja, manchmal schon. Also gerade auch durch unsere der Bühnenaufbau ist es ja sehr eng und man kommt einfach nicht raus.
Wie habt ihr das aufgebaut?
Also die Bühne und die Kostüme stammen von Jörg Züsig und es spielt im Zimmer, also unserer kleinen Spielstätte. Und eigentlich ist es nur die Vorderbühne. Und dann ist hinten eine Wand mit einem kleinen Durchgang und zwei Seitenwände und das war's. Also man ist richtig nah dran, wenn man in der ersten Reihe sitzt. Und das ist sehr beklemmend in Teilen.
Also weder Zuschauer noch Schauspieler können sich entfliehen.
Ja, also Zuschauer prinzipiell schon, der kann ja gehen, aber die Schauspieler sind da auf dieser kleinen Fläche gefangen und ja, das passt auf jeden Fall zum Stück und ist auch sehr spannend anzuschauen, muss ich sagen.
Hat eben nicht eine gewisse Tiefe, sondern es ist alles vorne, frontal,
ja,
alles
ja.
Nebeneinander. Die können sich nicht ausweichen, die können nicht nach hinten.
Genau.
Da gibt es keine dritte Dimension sozusagen dann auch. Es ist wie eine Wand.
Es ist wie eine Wand, genau. Es ist ein Zimmer eben, ein kleines Zimmer. Und es gibt wenig Bewegung. Auch von den Schauspielern, was das Ganze natürlich nochmal spannend, also finde ich, spannender macht, weil es einfach ja ein Reagieren auf den anderen ist, ohne da groß zu agieren. Einfach nur mit Worten, mit ganz kleinen Mimik, Gestik und das ist auch sehr spannend.
Wie sieht's aus mit den Requisiten und Kostümen? Ist da wirklich die SS-Uniform im Einsatz?
Ja. Ja, muss ich sagen, die ist da. Das ist auch nochmal ein interessanter Faktor, weil den Robert Arnold, den kenne ich ja jetzt, der den Rudolf Höller spielt, wenn der da in der Uniform langläuft, dann kriegt man doch ein beklemmendes Gefühl. Aber ich glaube, also die muss auch auftauchen. Die wird so thematisiert im Stück und ohne ginge nicht wirklich. So, ansonsten sind die Kostüme ja klassisch gehalten, irgendwie schon zu der Zeit passend, beziehungsweise zum Alter der Figuren passend, solide, anständig gekleidet. Und dazu kommt, dass wir es ja nicht in einer genauen Zeit verorten, aber der Frank des ja einfach dieses Veraltete irgendwie darstellen wollte. Also man sieht, die sitzen da gefühlt seit 100 Jahren in diesem Zimmer und nichts hat sich verändert. So, das ist immer seit Jahr und Tag ist es so.
Stellt sich mehr durch die Stimmung ein oder auch durch?
Auch durch die Bühne und durch das Kostüm. Ah, da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten.
Und gibt es irgendwelche Geburtstagsrequisiten? Also eine nicht anwesende Person, deren Geburtstag wird gefeiert, ja.
Ja.
Ist ja auch absurd.
Auch, ja, vor allem da es nur eine Begegnung gab und dass die wohl so beeindruckend gewesen sein muss, dass man das jetzt immer begehen muss. Ja, der Heinrich Himmler kommt auch vor, wird auch im Stück, wird auch gesagt, es kommt ein Foto vor. Genau, das gibt es bei uns auch, auf eine etwas andere Art.
Aha, also Himmler ist da, was weißt du, was hast du jetzt in der Vorbereitung auch, ne? Setzt man sich ja sicher auch mit dieser Person auseinander? Was war Himmler für einer?
Da muss ich zugeben, so viel habe ich dazu nicht recherchiert, einfach weil er bei uns mehr eine Randfigur ist. Also es geht gar nicht um Himmler an sich als Person, sondern darum, diesen Tag zu feiern. So, das könnte auch irgendein anderer Tag sein, würde ich jetzt sagen. Es geht um diese Verherrlichung der Zeit, der eigenen Rolle in der Zeit und um irgendwie nochmal hochzuholen, welchen Stand man damals hatte.
Und im Prinzip ist es ja auch der Heilsbringer gewesen.
Ja.
Also durch den falschen Pass.
Genau,
und
ja.
Dann auch der Retter.
Ja.
Dadurch wird er vielleicht in der Vergangenheit, in der Erinnerung auch noch mehr verklärt. Ne? Vorher hatten wir mal Beethoven gehört am Anfang und der ist auch erwähnt sogar. Inwiefern ist es in den Regieanweisungen drin? Da kommt Beethoven?
Tatsächlich, ja. Und gerade Diese Musik, die wir gespielt haben am Anfang, habe ich jetzt sehr oft gehört auf den Proben. Es ist sehr präsent im Stück. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen, weil es einfach sonst zu viel verraten würde. Aber Beethoven wird tatsächlich mehrmals erwähnt von Bernhard im Stück, dass das gespielt wird. Genau. Generell kommt Musik häufiger vor, wird häufiger erwähnt. Und wir haben das eingebaut.
Und wofür steht Beethoven? Ist das auch schon zu viel verraten?
Nee, aber im Stück einfach, glaube ich, für dieses, für eine klassische Bildung, für ein Ideal, was man an Kinder aus einer mehr oder weniger elitären Familie hat, dass die sich eben mit Kunst, mit Musik beschäftigen. Dafür steht es, würde ich sagen.
Kommt da noch mehr rüber? Was kunstaffin ist, weil die Beschreibung der Charaktere bisher der Figuren lässt ja keine.
Ja, also es wird thematisiert, dass sie wohl alle ein Instrument gelernt haben, beziehungsweise auf jeden Fall Rudolf und Vera, dass das im Elternhaus sehr präsent war, allerdings wirklich als Fassade, weil man das so macht. So, das gehört irgendwo dazu. Aber dann kommt natürlich auch sowas oder kommen solche Assoziationen wie entartete Kunst. Was ist denn wirklich Kunst? Ist es wirklich nur klassisches, klassische Musik, Dichtung, Malerei oder gibt es da noch mehr? Und da kommen natürlich dann auch Assoziationen beim Zuschauer hoffentlich auf.
Dass auch das noch zu Teil der Ideologie ist, diesen Begriff der entarteten Kunst weiter zu verwenden. Für alles, was nicht dem.
Genau, beziehungsweise kann man mit solch einer kalten, menschenverachtenden Ideologie eigentlich wirklich Kunst erleben, verstehen, erfahren? Solche Fragen kommen dann auch auf. Was macht Kunst aus? Braucht man da eine gewisse Herzenswärme oder Liebe? Oder kann man einfach nur Noten vom Blatt spielen und es ist auch Kunst?
Also kreativ hört sich das nicht wirklich an, was die sind.
Nein, würde ich jetzt nicht sagen.
Und trotzdem ist Beethoven Teil dann der Inszenierung und Thomas Bernhard hat ja insgesamt viele Regieanweisungen geschrieben.
Ja. Er hat es wirklich genauestens aufgeschrieben. Auch jetzt guckt derjenige zu dem anderen und geht darüber. Das hat er ganz genau aufgeschrieben. Da haben wir uns jetzt nicht ganz so genau dran gehalten. Einfach, ja, das ist interpretatorische Freiheit, wie man das machen möchte.
Also Kürzen und Regieanweisungen ignorieren, das gehört heutzutage zum guten Stil.
Man darf es jedenfalls.
Da gibt es auch keine Probleme im Verlag oder so? Muss man da dann irgendwie den Kern des Stückes erhalten?
Ja, das natürlich auf jeden Fall. Streichen darf man prinzipiell. Es gibt Probleme, wenn man Fremdtexte einfügt. Aber das haben wir nicht getan. Und natürlich, wenn man jetzt ganze Figuren streicht, dann sollte man das vielleicht nur mit dem Verlag absprechen. Aber prinzipiell darf man das kürzen, dass es auf die eigenen Bedürfnisse irgendwie passt.
Und insgesamt, wie siehst du das mit Regieanweisungen? Ist es hilfreich oder engt es ein oft auch?
Also ich würde sagen, es engt mehr ein, weil wenn ich es so spiele, wie es da steht, dann habe ich, wenn ich es an 5 Theatern spiele, 5 Inszenierungen mit verschiedenen Schauspielern, aber irgendwie sind die ja dann alle gleich. So. Deshalb finde ich es schon gut, dass da jeder Regisseur auch seine eigenen Freiräume sich schafft, seine eigene Interpretation hat von dem Stück und auch eigene Schwerpunkte setzen kann. Auf was lege ich Wert? So, und auf auch gerade in welcher Form möchte ich das darstellen? Weil auch gerade Frank Siebenschuh ist da eher ein formaler Regisseur, also wenig Naturalismus. Was ich aber auch äußerst spannend finde, gerade dann im Zusammenhang mit dieser sehr schön ausgefeilten Sprache von Bernhard, finde ich, geht es sehr gut zusammen und ja.
Was bedeutet das, ausgefeilte Sprache, sprachgewaltig im Zusammenhang mit Bernhard?
Naja, gerade bei Bernhard ging es mir beim Lesen so und ich glaube auch den Schauspielern, dem ganzen Team, man hat das Gefühl, hinter jedem Satz steckt irgendwie mehr. Also da hat der irgendwas mit gemeint, was man vielleicht gar nicht mal versteht. Aber der hat über jeden Satz, über jedes Wort wahrscheinlich 5-mal nachgedacht, bevor er es aufgeschrieben hat. Was es auch so schwer macht zu streichen, weil man da natürlich immer denkt, ja, aber das ist bestimmt total wichtig. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat er es auch einfach nur hingeschrieben, weil er es schön fand. Das weiß man natürlich nicht. Ja, aber das meine ich damit. Da sind einfach auch viele Bilder drin. Und ja, man merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie er etwas formuliert.
Und was kannst du uns über Thomas Bernhard als Menschen sagen, als Autor?
Thomas Bernhard ist ja Österreicher. Beziehungsweise ist in den Niederlanden geboren, aber in Österreich aufgewachsen, bei seinen Großeltern hauptsächlich und ist in Österreich selbst aber jetzt nicht der beliebteste Autor, mal vorsichtig ausgedrückt, weil er einfach häufig in seinen Stücken die österreichische Gesellschaft und da Probleme thematisiert hat. Auf häufig jetzt nicht so ganz oder auf eher krasse Art und Weise, wo natürlich sich viele dann persönlich angegriffen fühlen. Genau, das ging sogar so weit, dass er in seinem Testament verfügt hat, dass in Österreich seine Stücke nicht mehr verlegt oder aufgeführt werden dürfen. War es natürlich ein hartes Statement. So.
Das also wurde, das Burgtheater darf keine Bernhard-Stücke spielen?
Laut seinem Testament nicht. Sein Halbbruder, der sein Erbe ist, hat das allerdings wieder gelockert. Also es gibt jetzt, ich nenne es mal Ausnahmegenehmigung.
Persönlich so. Von der Familie dann abgesegnet.
Genau. Ich weiß jetzt nicht, was man dafür tun muss, aber so ist die Regelung. Es wird noch Bernhard in Österreich gespielt.
Genau. Aber trotzdem, das zeigt, dass da durchaus Konfliktpotenzial da war.
Ja, ja.
Und er polarisiert. Aber ansonsten im deutschsprachigen Raum insgesamt, Deutschland, ist er ja hochgeschätzt und kommt auch viel auf die Bühne, oder?
Ja, ich glaube, er ist immer relativ regelmäßig zu sehen auf den Bühnen. Bei Vor dem Ruhestand habe ich ein bisschen recherchiert. Das ist jetzt gerade wieder, wird glaube ich ein bisschen mehr, wahrscheinlich durch die Thematik einfach. Ja, da gibt es keine Probleme mit den Aufführungsrechten.
Das hat er auf Österreich beschränkt. Mhm. Und so zu seinem Leben noch ein bisschen, als wie er, also klar, der Konflikt mit Österreich, das Polarisierende.
Also er ist, erstmal ist er ein uneheliches Kind. Er hat seinen Vater auch nie kennengelernt, worunter er wahrscheinlich sehr gelitten hat, was auch als solche, ja, sowas findet man auch irgendwie häufiger in seinen Werken, beziehungsweise die sind häufig autobiografisch irgendwie geprägt oder man kann zumindest da irgendwas reinlesen. Genau, er ist 31 geboren, ist also während dem Krieg aufgewachsen, war auch eine Zeit lang in einem Internat, das ja, von der SS, ja, Nationalsozialisten geleitet wurde, wie auch immer, hat da wohl auch nicht die besten Erfahrungen gemacht, was er dann auch später in einigen Werken irgendwie wieder thematisiert hat. Genau, und hat angefangen in den 70ern zu schreiben.
Und wie viele Stücke sind bei ihm? Hat er vor allem nur Theater?
Nee, er hat auch Romane veröffentlicht. Oh, ich kann nicht sagen, ja, wie viel, aber ich glaube viel.
Thomas Bernhard, Er hat dem Stück vor dem Ruhestand einen Untertitel noch gegeben, Komödie von deutscher Seele.
Ja.
Was verstehst du darunter?
Die Frage habe ich tatsächlich auch Frank gestellt im Rahmen eines Interviews. So Komödie, da stellt man sich ja doch Spaß, lustige Momente vor, ob das denn vorkommt. Seine Antwort war, dass Bernhard Komödie wahrscheinlich nicht so verstanden hat, wie wir das heute denken, sondern mehr eben dieses Groteske, dieses Absurde damit meinte. Dass man einfach wirklich da sitzt und nur noch den Kopf schütteln kann über manche Sätze, die da fallen oder über diese Grundsituation, dass man jetzt, wenn wir in der Zeit sind, in der das Stück geschrieben wurde, also 30 Jahre nachdem Himmler tot ist, feiert man immer noch diesen Geburtstag. Das ist einfach so absurd, dass man da schon manchmal dann lachen muss, weil man es nicht begreifen kann. Und ich glaube, darauf zielt er ab.
Das eine ist eben der Begriff Komödie und dann die deutsche Seele. Das hat ja schon auch was dann mit Schuld oder einem innewohnenden Bösen fast zu tun.
Genau, also ich glaube, das ist etwas deutlicher, dass er einfach damit ausdrücken wollte, dass es diese Ideologie, diese Anhänger immer noch gibt. Natürlich gerade in den Ende der 70er war das präsenter, weil da natürlich viele Altnazis noch in irgendwelchen hohen Positionen waren. Aber auch heute kommt es natürlich immer mehr raus, dass da Sätze fallen, auch von Leuten jetzt, ich sag mal, meines Alters, wo man sich denkt, wo kommt das denn her? Was soll das denn jetzt? Und ich glaube, darauf spielt er an.
Und wenn du dich heute jetzt so umguckst und na, AfD, Pegida, hast du vorhin schon erwähnt, dass das alles gerade wieder aufkeimt, kannst du da nur mit dem Kopf schütteln oder was geht da sonst hier gerade so vor sich? Woher kommt es?
Woher das kommt, das kann ich nicht wirklich beantworten, aber das ist natürlich auch ein Grund, warum ich persönlich oder auch wir am Zimmertheater solche Stücke auf den Spielplan setzen, um ein Gegenpol zu setzen, beziehungsweise vielleicht auch zu zeigen, wohin dann sowas führen kann. So, weil dann steht da wieder einer in SS-Uniform. So, gerade jetzt, also muss man ja nicht mal sich auf Deutschland beschränken, aber auch hier Donald Trump, das ist ja auch, wenn man da sich, selbst wenn man nur am Rande das mitbekommt, denkt man sich auch, ja, irgendwie fühle ich mich ein bisschen wie Anfang der 30er. Wohin führt das?
Und was macht es mit dir? Hast du Angst?
Nee, nicht wirklich. Aber ich glaube, ich bin auch nicht wirklich gefährdet. Ich bin klein, blond und sehr, sehr deutsch. Von daher wird mir, glaube ich, wenig passieren. Aber prinzipiell ist es natürlich eine Stimmung, wo man sich Gedanken macht, wohin führt das und was kann man auch dagegen tun. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wirklich rechtsorientierte Menschen kommen, glaube ich, nicht ins Theater. Und selbst wenn sie es tun, lassen sie sich nicht von einem Stück irgendwie bekehren oder lassen sich auf einen Dialog oder eine Diskussion ein. Aber trotzdem, finde ich, muss man solche Stücke machen. Auch gerade, also ich weiß zufällig, dass eine Schulklasse nächste Woche in das Stück kommt. Also um gerade auch junge Menschen sowas zu zeigen.
Gibt es da eine extra Schulvorstellung?
Nee, die gibt es nicht, aber natürlich können interessierte Schüler oder auch Gruppen mit Lehrern auch abends in die Vorstellung kommen.
Und die haben dann quasi den Raum ausverkauft, eine Schulklasse?
Nee, es kommt auch keine ganze Schulklasse, es ist irgendwie eine Gruppe, die sind auch nicht aus Tübingen, sondern machen hier, glaube ich, eine Klassenfahrt her oder irgendwas und wollen dann auch ins Theater gehen. Genau.
Gibt es da dann auch, bietet ihr, ihr habt ja oft so auch nochmal Gespräche zu den Stücken, wie sieht es da jetzt bei vor dem Ruhestand aus?
Also bis jetzt ist da nichts geplant, da müssen wir schauen, ob da Interesse überhaupt besteht, beziehungsweise ist ja dann doch ein bisschen länger als sonst, deshalb muss man einfach gucken, ob überhaupt Fragen offen sind, so, weil manchmal ist das Stück auch genug und man kann für sich selber zu Hause genügend reflektieren und braucht nicht unbedingt den Austausch mit den Beteiligten.
2,5 Stunden und eine lange Umbaupause, du hast gesagt.
Ah, naja, lange ist, also 20 Minuten Pause, so, dann kann man schön nochmal nach oben gehen, was trinken. Das ist schon angenehm in dem kleinen Raum.
Und was baut ihr da um? Du hast ja gesagt, das ist ja eher spartanisch, die Bühne.
Auch spartanisch ist es nicht, aber wir befinden uns nach der Pause in einem anderen Raum. So viel kann man, glaube ich, sagen.
Mehr darf da nicht raus.
Naja, der zweite Teil, der dritte Akt ist ja dann die Feier. Alles davor ist Vorbereitung. Dementsprechend ist das Ganze dann auch etwas aufwendiger gestaltet, um dem Ganzen einen entsprechenden Rahmen zu geben.
Der festliche Rahmen.
Genau, der festliche Rahmen muss natürlich dann auch.
Der 7. Oktober ist wirklich der Geburtstag von Himmler?
Ja.
Der Rudolf Höller, von dem weiß man am meisten, er ist eben der alte Nazi, die Schwestern sind so ein bisschen diffuser und also vom Höller ist auch noch der Gerichtsrat. Was haben die Schwestern sonst so in ihrem Leben gemacht? Weil die müssen ja ähnlich alt sein, vor dem Ruhestand ist man ja in den 60ern.
Mhm, also wie gesagt, Vera ist die Älteste, die, ich glaube, man weiß nicht wirklich, was die gemacht haben. Also natürlich, Clara ist durch ihre Gehbehinderung ans Haus gefesselt, mehr oder weniger. Das wird auch thematisiert. So, die sind seit Jahren dann nicht mehr wirklich rausgegangen. Aber auch Vera war, glaube ich, die gute Hausfrau, die sich um den Bruder und die Schwester gekümmert hat. Aber dass da wirklich eigene Interessen verfolgt wurden, wird kaum genannt.
Kein Beruf, kein Mann?
Nee.
Keine Hobbys?
Wenig. Es wird mal die Theaterliebe thematisiert, aber sonst erfährt man von dem Leben wenig. Man erfährt natürlich was von den Beziehungen untereinander. So, also dass da auch großer Hass unter den Schwestern ist, was ich manchmal auch als eine Art Eifersucht um die Gunst des Bruders irgendwie interpretieren würde. Ja, aber sonst?
Auch die Gehbehinderte, wo sie ihre, also im Gegensatz zu den nationalsozialistischen, die sozialistischen Ideen her hat.
Naja, das kommt aus der Jugend, beziehungsweise es gab da wohl mal einen Freund, Geliebten, der sie da rangeführt hat. Das wird aber auch nur von den anderen erzählt, von daher weiß man natürlich nicht, stimmt es genau so oder wird da auch was aufgebauscht. Clara ist generell die am wenigsten spricht, was natürlich auch ein großes Konfliktpotenzial hat, weil wenn man immer jemanden anspricht und eine Reaktion erwartet und es kommt keine, ist es für die andere Person wahnsinnig frustrierend und ja, bringt auch eine große Spannung da rein. Ist für die Schauspielerin natürlich nicht besonders leicht. Aber ja, sie spricht wenig und wenn, ist es so genau gesetzt, was sie da sagt und wie sie es sagt, dass es nicht wirklich natürlich aus ihr kommt, sondern einfach wirklich so geplant ist, um irgendeine Reaktion zu provozieren.
Mehr konstruiert dann.
Ja.
Und warum ist das schwierig für die Schauspielerin? Weil man eigentlich am liebsten halt reagieren würde.
Ja, natürlich. Man möchte reagieren und sie spielen ja auch miteinander, also sie reagieren aufeinander. Und wenn man dann das nicht soll, weil die Figur einfach so ja, sich so im Griff hat und so daran gewöhnt ist, immer die Maske unten zu haben, ist es schwierig.
Reduziertes Spiel, spartanisch.
Ja, aber trotzdem hochspannend anzusehen, weil natürlich irgendwas passiert ja natürlich immer so.
Was gibt es für dich heute noch zu tun, wenn du jetzt hier die Pressearbeit hinter dich gebracht hast, vor der Premiere?
Tatsächlich habe ich das meiste gestern erledigt. Ich glaube, heute ist nur noch Premierengeschenke irgendwie besorgen und
für, ja. für die Schauspieler, für den Regisseur, das macht die Dramaturgin?
Nein, also Premierengeschenke ist so eine kleine Tradition, muss man nicht machen, aber ich mache das ganz gerne, dass wirklich alle Beteiligten so eine Kleinigkeit kriegen. Meistens irgendwas, also für mich meistens irgendwas zum Stück Bezogenes, so, aber muss man nicht machen.
Was macht man da beim Vor dem Ruhestand?
Das kann ich jetzt nicht verraten. Wenn die Kollegen das hören, dann...
Wer ist noch alles beteiligt? Drei Schauspieler, ein Regisseur?
Genau, drei Schauspieler, also der Robert Arnold und die Nicole Schneider, die ja bei uns fest im Ensemble sind, und Renate Winkler als Gast dabei, die ist ja auch hier aus Tübingen. Genau, dann Frank Siebenschuh als Regisseur, der Jörg Züsig macht Bühne und Kostüme und die Ursel Weikert war als Regieassistentin dabei.
Also auch schon bekannt und erprobt,
ja,
die Zusammenarbeit.
Ja, also erprobtes Team. Die wissen, was sie miteinander anfangen.
Hast du noch Rituale, auch die am Premierentag so ablaufen?
Nee, ich persönlich jetzt nicht. Ich weiß, andere haben das, aber nee, habe ich keine.
Keinen besonderen Aberglauben, irgendwas darf nicht passieren oder man muss es so machen?
Naja, toi 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 wünschen ist natürlich sehr wichtig. Also man spuckt über die linke Schulter und man darf sich nicht bedanken, weil das bringt Unglück.
Genau, so habe ich das hier auch gelernt in den regelmäßigen Besuchen vom Zimmertheater. Und das ist das Stichwort. Ich danke dir, dass du da warst. Toi, toi, toi für die Premiere.